Filmmusik von John Williams aus Harry Potter und der Stein der Weisen. The Arrival of Baby Harry hieß der Titel. Potter-Fans in aller Welt feiern Harrys Geburtstag am 31.07., was bedeutet, dass Harry Sternzeichen Löwe ist. Und nicht nur das, Harry ist auch von Geburt an dazu ausersehen, in der Zauberschule Hogwarts zum Haus der Gryffindors zu gehören. Und deren Wappen ziert ein goldener Löwe auf rotem Grund. Sie hören den sommerlichen Matinee-Radio-Zoo und Löwen sind unsere Wappentiere heute. Auf Schilden, Fahnen und Wappen ist der Löwe schon seit Jahrhunderten sehr beliebt. Aber wie ist er da eigentlich hingekommen und wofür steht er? Rolf Sutter ist Wappenkundler und Präsident der Deutschen Heraldischen Gesellschaft und er kann uns das bestimmt erklären. Guten Morgen, Herr Sutter.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Sutter, nicht nur das erfundene Gryffindor hat den Löwen im Wappen, sondern auch ganz viele reale Länder, Regionen und Dynastien. England zum Beispiel, Belgien, Finnland, Baden-Württemberg und so weiter. Warum ist der Löwe so beliebt in der Heraldik?
Der Löwe symbolisiert schon im Altertum Stärke, Gewandtheit, Tapferkeit und ein imposantes Auftreten. Dadurch wurde er das ideale Identifikationsobjekt für elitäres Selbstbewusstsein.
Ja klar, das sind natürlich Eigenschaften, mit denen man sich gerne schmückt und die man auch gerne zeigt. Wie und wann ist denn der Löwe überhaupt in unsere Wappen hineingekommen? Kann man das sagen?
In die Heraldik ist er im Mittelalter in der Kreuzzugszeit reingekommen, aber existiert hat er natürlich ikonografisch schon viel, viel früher. Und zwar schon im Bereich der griechischen Ikonografie oder in späteren Darstellungen auf Siegeln, die man aus verschiedenen Regionen zusammenziehen konnte.
Ja, jetzt sagten Sie gerade auch in der Zeit der Kreuzzüge dann, im Mittelalter ist es dann wirklich relevant geworden.
Ja.
Aber wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet der Löwe war? Weil bei uns in den Regionen gibt es doch gar keine Löwen.
Das ist richtig. Aber der Löwe hat einfach als Herrschaftszeichen eine ganz bestimmte Funktion, nämlich zu zeigen, dass hier eine Person oder eine Institution ein Wappen zeigt, das Herrschaftsanspruch hatte. Mhm. Und das konnte in der damaligen Zeit eigentlich nur bildlich kommuniziert werden, nicht unbedingt schriftlich. Muss sich vorstellen, in der Kreuzzugzeit haben ja nur ganz wenige Leute schreiben und lesen können, so dass man sich eben mit Zeichen behelfen musste.
Mhm. Ja, und konnte man sich das einfach aussuchen? Also konnte man einfach sagen, ich nehme jetzt den Löwen hier drauf und dann ist gut?
Also wählen konnte man sie damals in einen Wappenschild. Das war das zunächst Verteidigungsinstrument der Ritter, die am Kreuzzug teilgenommen haben. Und da haben sie die entsprechende Identifikationswirkung ausgeübt. Nämlich nicht nur Löwe, sondern andersfarbige Löwen. Silberne, blaue, rote, grüne auf entsprechenden Untergrund. Sodass dadurch auch Unterscheidungen entstanden sind.
Mhm. Genau, das hätte ich jetzt gerade auch fragen wollen. Das interessiert mich. Welche Unterscheidungsmerkmale gibt es denn? Sie haben die Farben gesagt, aber es gibt auch Löwen, die gucken uns an, die gucken geradeaus, die steigen, die sitzen. Wie sieht das denn aus?
Ja, das hängt mit einem Grundprinzip der Heraldik zusammen, nämlich die Forderung nach guter Erkennbarkeit des Schildinhaltes auf große Distanz. Deshalb hat der Löwe innerhalb der Heraldik ganz unterschiedliche Positionen eingenommen. Es gibt den schreitenden Löwen, ganz würdevoll, den hockenden Löwen mit erhobener Tatze, aufmerksam und lauernd, den steigenden Löwen, also hoch aufgerichtet auf den Hinterbeinen, aggressiv.
Der sieht am gefährlichsten aus.
Ja, der sieht am gefährlichsten aus. Der hat auch den Fang dann weit offen. Seltener sieht man den springenden Löwen, also jagend. Und ganz, ganz selten den Löwen frontal mit weit geöffnetem Fang.
Fang dann, ist das Maul.
Fang ist das Maul, ja, richtig.
Und Zunge rausgestreckt,
und
oft auch noch.
Ne? Das kommt auch noch dazu. Er hat ja verschiedene Attribute. Also einmal die Zunge hat oft mehrere Schwänze. Je mehr, desto bedeutender das Tier, ist ja klar, wie bei uns auch. Je mehr Geld wir im Säckel haben, desto bedeutender sind wir.
Naja, ganz biologisch ist es nicht mehr ganz korrekt, wenn ein Löwe zwei oder drei Schwänze hat.
Das ist schon richtig. In den allermeisten Fällen ist das eine Art Zierrat. Man muss sich vorstellen, der Wappenschild hat viel Platz geboten und wenn da ein schreitender oder stehender Löwe drin war, dann war noch Platz übrig und den konnte man füllen mit mehreren Schwänzen.
Ah, okay. Jetzt machen wir es mal konkret. konkret. Im Wappen von Baden-Württemberg sind drei schwarze, schreitende Löwen übereinander zu sehen, auf gelbem Grund. Ja. Die laufen nach links und haben rote Zungen raushängen. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt eine Löwentradition, die im baden-württembergischen Landeswappen aus der Zeit der Staufer stammt. Die Herzöge von Staufen waren ursprünglich, bei denen waren ursprünglich nur ein oder zwei Löwen im Schild. Heinrich der VII., Herzog von Schwaben, verwendete dann ab 1220 als erster ein Siegel mit drei Löwen, und zwar drei Löwen übereinander. Im Unterschied zu späteren Darstellungen schauen die schreitenden Löwen auf diesem Siegel nicht nach heraldisch rechts, sondern zum Betrachter und werden in diesem Fall Leoparden genannt. Jetzt muss ich noch erklären, warum nach rechts. Ja. Wir gucken das Landeswappen an und da schauen sie nach links. Es hat damit zu tun, dass die Heraldik ein Wappen immer vom fiktiven Wappenträger aus beschreibt. Und der steht hinter dem Wappen. Also hat er die Figur rechts blickend.
Das muss man dann spiegelverkehrt lesen.
Das muss man spiegelverkehrt lesen, ja.
Ja, man muss es auch wissen. Aber das ist wahrscheinlich auch die Kunst, dann halt Wappen zu lesen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, leopardiert. Ich denke an Leopard, aber natürlich steckt Leo, der Löwe, da drin. Was heißt denn leopardieren?
Mit leopardiert ist nicht das Tier gemeint. Leopardiert hat man gewählt, weil das Tier, der Löwe, sehr schlank dargestellt ist in den meisten Fällen. Und leopardiert heißt, er blickt nach dem rechten Schildrand.
Also er blickt quasi in die Richtung, die er läuft, ja, und guckt uns nicht an. Ich habe gehört, es gibt auch gelöwte Leoparden.
Ja.
Das sind dann die uns angucken.
Das sind die uns anschauen. Leider muss ich sagen, ist in der Heraldik die Begriffsbestimmung nicht einheitlich. In der englischen Heraldik anders als in der französischen und da wieder anders als bei uns. Kann man also nicht so über einen Kamm scheren.
Okay, also dann hat man da schon auch noch mal ein bisschen Kommunikationsprobleme, obwohl es ja eigentlich alles ganz einfach ist. Also sozusagen auf Symbolebene ist, aber dann sehr, sehr feine Unterschiede.
Ja, ja,
England
hat
ja auch drei Löwen übereinander.
So ist es, ja.
Wobei, da sind die Zunge und die Krallen blau.
Ja, das sind Unterscheidungsmerkmale, die man den einzelnen Löwen geben kann, aber nicht muss. Damit es eben auch Unterschiede gibt, hat man die Zungen unterschiedlich gefärbt, aber auch die Krallen unterschiedlich gefärbt.
Ja, es geht um die Unterscheidbarkeit, dass man einfach weiß, zu wem man dann gehört.
So ist es.
Und wie ist das heute? Also wer entscheidet denn heute über die Vergabe von Wappen? Oder werden überhaupt noch Wappen neu kreiert?
Es werden Wappen heute noch neu gestiftet, nennt man das, für die Familien. Und es gibt heute Leute, die das beruflich machen können. Die müssen natürlich Heraldik gut kennen und am besten studiert haben, damit sie nicht irgendwann in die Gefahr kommen, jemanden ein Wappen zu kreieren, das schon belegt ist.
Ja, das wäre natürlich blöd, wenn man ein ganz individuelles Wappen haben möchte, dann hat das schon jemand. Ja. Aber das geht mit dem Internet wahrscheinlich einfacher als in Zeiten, als man einfach gucken musste, was ist so auf dem Markt. Ne?
Es geht heute sehr viel einfacher, weil wir elektronische Möglichkeiten haben. Man muss sich aber auch nicht vorstellen, dass zu den Kreuzzugszeiten jemand, der ein Wappen schaffen lassen wollte, jetzt von Ritterburg zu Ritterburg geritten ist, um abzugleichen. Es gab damals die Herolde. Die Herolde hatten die Aufgabe, das Wappenwesen zu überwachen. Die legten Verzeichnisse an und führten bei den Turnieren sogenannte Helmschauen durch, bei denen geprüft wurde, wer welches Wappen trug und ob er dies rechtens tat.
Okay. Und wenn da jemand auf jemanden gestoßen ist, der das gleiche Wappen anhatte, das war wahrscheinlich schlimmer, als wenn auf einer Party jemand das gleiche Kleid anhat, oder?
Viel schlimmer, denn da ging es ja um Identität. Da musste einer von beiden weichen, und das war eine schwierige Aufgabe für die Herolde, herauszufinden, wer die älteren Rechte an dem Wappen besaß.
Oh, das ist aber vorgekommen.
Das ist vorgekommen,
ja. Haben Sie ein Lieblingswappen mit einem Löwen drin?
Eines, das ich selber führe.
Ah, interessant.
Allerdings ist da der Löwe nicht im Schild zu sehen, sondern ist eine sogenannte Helmzierfigur und noch dazu ein Fabelwesen. Mein Fabelwesen hat den Löwenkörper und die Pranken und wächst aus dem Helm und hat ein Einhornkopf mit Horn.
Ein Einhorn mit Horn. Ich hätte jetzt an eine Sphinx gedacht, das kennt man ja.
Aber ja, das kennt man, nein.
Okay, aber das habe ich noch nie gesehen.
Das haben Sie selber gebaut? Das, ja, natürlich, klar. Mhm. Wie gesagt, ich hatte es selber erfunden und habe mir dabei viele Gedanken gemacht, welche Art von Löwen kann ich noch kombinieren, ohne dass es schon wieder gefährlich wird mit bereits bestehenden Bildern.
Tja, das haben Sie offenbar gefunden. Der Wappenkundler Rolf Sutter hat selbst ein Wappen aus Löwe und Einhorn. Er ist Präsident der Deutschen Heraldischen Gesellschaft und hat uns erklärt, wie der Löwe ins Wappen gekommen ist und was er da so treibt. Vielen Dank, Herr Sutter, für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Herr Brandl.